Und herzlich willkommen zu BRI, eurem täglichen Blick auf Hacker News. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es unter anderem um eine neue Version des großen Sprachmodells Grok, um eine Milliardenfinanzierung für das KI-Startup Lovable und um eine Strategie, Web-Anwendungen mit kaum noch JavaScript zu bauen.
Außerdem diskutieren wir, wann Behörden auf Kennzeichen-Suchdaten zugreifen dürfen sollten und warum uBlock Origin nachgibt, wenn es um Werbung auf Facebook geht.
Viel zu besprechen also. Wir starten direkt in die Themen.
Fangen wir mit einer Geschichte an, die zwei Beiträge am selben Tag verbindet, mit demselben Bug im Zentrum, einem Iskeduleit-Datenwettlauf, der 16 Jahre alt war. Telscale beschreibt, wie sie ihn gemeinsam mit den Iskeduleit-Entwicklern aufgespürt haben, und Antithesis meldet, dass ihre automatisierte Methode genau diesen Fehler nach der Veröffentlichung des Fixes in 15 Minuten gefunden hat.
Die Hacker-News-Diskussion dreht sich dabei um die Frage, ob das ein Beweis für die Methodik ist oder im Nachhinein trivial, also ob man den Bug ja kannte, als man ihn suchte.
Zur Einordnung, Telscale nutzt Iskeduleit seit 2022 als Primärdatenbank. Jede Steuerungschart läuft als einzelner Prozess. Die Backup-Pipeline mit vollständigen Snapshots und S3-Upload lief seit Anfang 2023 ohne Vorfall an. Dann meldete eine Pipeline im August einen Fehler. Der Integritätscheck bestätigte Korruption und über 6 Monate traten 19 separate Korruptionsfälle auf, bis die Ursache klar war.
Kein schöner Zustand. Die Uptime war Ende des Jahres instabil und blieb es ins neue Jahr hinein. Und viele Ausfälle gingen auf diesen einen SQLite-Bug zurück. Das Besondere daran, es ist ein Datenwettlauf mit sehr engem Timing, der im normalen Gebrauch vermutlich nie auftritt.
Genau das macht ihn so tückisch. Die SQLite-Entwickler konnten ihn nie organisch reproduzieren und mussten spezielle Testlogik einbauen, die die Umstände gezielt herbeiführt, um die Behebung zu verifizieren. Und Antithesis kam mit einer generischen Workload-Last in 15 Minuten an dasselbe Ergebnis, nachdem der Fix draußen war.
Von einem hartnäckigen Bug zu einer kräftigen Finanzierungsrunde. Lovable hat in einer Series C 400 Millionen Dollar eingesammelt, bei einer Bewertung von 13,3 Milliarden Dollar. Angeführt wurde die Runde von Menlo Ventures, kofinanziert vom Scale Up Europe Fund, den EQT verwaltet.
Neu dabei sind unter anderem Baldaton, Carmignac, Kasek, Tencent und Regent, Zurückkehren Axel, Capital G, DST Global und Salesforce Ventures. Und die Zahlen, die Lovable nennt, sind beachtlich. Mehr als 60 Millionen Projekte erstellt seit dem Launch im November 2024 und die Apps verzeichnen über 900 Millionen Besuche pro Monat.
Bei den Fortune 500 sei die Abdeckung von der Hälfte im ersten Jahr auf fast 2/3 gewachsen. Und laut eigener Nutzerumfrage bauen fast 8 von 10 damit ein Geschäft oder Nebenprojekt, das sie monetarisieren wollen, mehr als 1/3 davon erzielt, tatsächlich schon Einnahmen.
Was mich interessiert, seit der Serie B im Dezember letzten Jahres hat sich das Produkt in Richtung ernsthafter Plattform bewegt, Zahlungsfunktionen, SEO und KI-Suchwerkzeuge, Integration mit Google Workspace und Microsoft 365, automatische Sicherheitsscans und die AIUC1-Zertifizierung als erster Sicherheitsstandard für KI-Agenten.
Als Kundenbeispiele nennt Lovable unter anderem eine KI-Bildungsfirma mit 54 Mitarbeitern und über 1.200 Kunden, die 100 Millionen brasilianische Realumsatz anpeilt, und eine Firma, deren Kernplattform sie 12-mal schneller wieder aufgebaut haben als zuvor.
Die Hacker-News-Diskussion zum Google Pixel Watch 5 dreht sich fast vollständig um ein einziges Thema: die Akkulaufzeit von 30 Stunden. Ein Kommentator nennt das einen Dealbreaker, weil er seit Jahren eine Garmin Forerunner nutzt, die 2 Wochen durchhält. Ein anderer erzählt das genaue Gegenteil.
Der Wechsel von Garmin zu einer Apple Watch mit weniger Akkulaufzeit sei ihm kaum aufgefallen, sagte er. Telefon, Uhr und Kopfhörer zu laden sei einfach eine nächtliche Checkliste geworden.
Aber dagegen halten andere, dass es auf die Nutzung ankommt. Schlaf und nächtliche Metriken wie Ruhepuls und Herzratenvariabilität seien frühe Signale für Übertraining. Und genau dafür will man die Uhr nachts tragen, anders als Telefon oder Kopfhörer. Ein Kommentator berichtet von der Pixel Watch 2, deren Akku kaum einen Tag halte.
Er habe sie nur wegen eines starken Rabatts im Bundle gekauft und werde keine weitere kaufen. Ein anderer sieht einen Widerspruch bei Google selbst. Das Unternehmen bewerbe Schlaffunktionen wie präzisere Schlaffasenerkennung und Smart-Wake-Funktionen. Aber wie soll das funktionieren, wenn die Uhr nachts nicht durchhält?
Und dann gibt es noch die pragmatische Stimme. Eine Nutzerin lädt die Uhr meist nur kurz beim Duschen, 5 bis 20 Minuten, und die Uhr sterbe fast nie. Und ein Verweis auf eine 4 Jahre alte Huawei-Uhr mit 2 bis 3 Wochen Laufzeit, weil einfachere Betriebssysteme weniger Strom brauchen. Letztlich zeigt die ganze Debatte, es gibt keine richtige Antwort, nur unterschiedliche Nutzungsmuster.
Zum Abschluss ein Artikel, der eine Grundsatzfrage aufwirft. DarnTML over WebSockets. Echtzeit-Single-Page-Apps mit kaum JavaScript. Die Idee: Statt JSON über eine API zu schicken und im Browser per Framework HTML zu bauen, sendet der Server fertiges HTML, das der Client nur noch an der richtigen Stelle platziert.
Rendering und Logik bleiben also im Backend und es braucht keine Verträge zwischen 2 Codebasen. Der Artikel unterscheidet 3 Varianten, HTTP, SSE und WebSockets, etwa bei Phoenix Live View. Als Ursprung nennt er Chris McCord, der auf der ElixirConf 2019 mit LiveView in 15 Minuten einen Echtzeit-Twitter-Klon ohne Rendering-JavaScript gebaut hat.
Beim WebSocket-Weg bleibt ein permanenter bidirektionaler Kanal offen. Der Server kann Änderungen also auch ohne Anfrage des Clients pushen. In der Hacker-News-Diskussion geht es dann her. Ein Kommentator fragt spitz, ob das Satire sei. Man habe eine klassische Multipage-App mit extra Schritten erfunden.
Dem widerspricht ein anderer deutlich. Serverseitig gerenderte Seiten mit partiellen Updates brächten 90% des Nutzens einer Single-Page-App mit 10% des Codes minus kein API-Layer. Und der Zustand wandert nicht zwischen Datenbank und Browser. Als Beispiel nennt er Rails mit Turbo, wo sich neue Tabellenzeilen in etwa 5 Zeilen Ruby an eine offene Tabelle streamen lassen. Der Haken, man muss den Abhängigkeitsgraphen der Updates im Kopf behalten.
Und ein dritter Kommentar moniert, die Sache sei gar nicht so einfach, wie sie klingt. Alles HTML platzieren erfordere doch irgendwo eine Art API, damit der Client Teile anfordern oder der Server Positionen bestimmen kann. Das fasst die ganze Spannung ganz gut zusammen. Weniger JavaScript klingt verlockend, aber die zugrunde liegende Komplexität verschwindet nicht einfach.
Nathan Sobo hat bei SET ein neues Produkt vorgestellt, das sie Delta nennen. Es ist im Kern eine Multiplayer-Umgebung zum Programmieren mit KI-Agenten. Man schreibt Code gemeinsam mit Agenten und kann deren Arbeit direkt reviewen. Die ersten Nutzer werden nach und nach in eine private Beta eingeladen.
Und Sobo ordnet das als die zweite Hälfte eines lang verfolgten Plans ein. Zuerst wollte CET der beste Ort zum Schreiben von Code sein. Jetzt der beste Ort, um über den Code zu sprechen. Dafür haben sie eine eigene Datenbank gebaut, die DeltaDB, die repliziert Konversation und Arbeitskopie zusammen in Echtzeit direkt aus dem bestehenden Git-Repository.
Das heißt im Klartext, jede Bearbeitung und jede Konversation wird zwischen den Commits festgehalten. Wer nicht mit Delta arbeitet, sieht trotzdem nur ein ganz normales Git-Repository. Diese Datenbank hätte man auch einfach in den vorhandenen Editor integrieren können und das wird später auch passieren. Aber für die beste Erfahrung, so ihr Argument, brauchte es eine eigene neue Anwendung.
Kommentare haften dabei entweder an der Konversation oder an beliebigen Codezeilen und bleiben dort verankert, wenn sich der Code bewegt. Threads bleiben privat, bis man sie bewusst teilt. Ein schönes Detail ist der Cloud Runner. Der Agent arbeitet weiter, selbst wenn man das Laptop zuklappt.
Und geteilte Threads öffnen sich inzwischen per Link im Browser, ganz ohne Installation, mit Delta. Im Browser ist dieselbe Rust-Anwendung zu WebAssembly kompiliert und über BigGL gerendert. Man kann auch andere Agenten-Harnesses anbinden, beginnt mit Cloud Code und Terminal-Sitzungen synchronisieren live in einen Delta-Thread. Am Ende ist die Konversation selbst ein Dokument, in dem der Cursor überall arbeiten kann, und die Diskussion dreht sich gerade vor allem um KI-Zusammenfassungen von Code.
Weiter geht's mit Grok 4. Juni von SpaceX AI, das am 12. August veröffentlicht wurde. Laut x.ai baut es auf Grok 4. Mai auf, mit besonderem Fokus auf langlaufende Agenten und anspruchsvollere interaktive und visuelle Arbeit. Verfügbar ist es sofort in Cursor und Grok Build, außerdem über die API und Partner wie OpenRouter, Vercel und Cloudflare.
Der Preis startet bei $2 pro Million Input-Tokens und $6 pro Million Output-Tokens. Eine schnelle Variante kostet das Doppelte und wer in der ersten Woche aktiv ist, bekommt in Grok, Bild und Cursor die doppelte inkludierte Nutzung.
Interessant sind die Benchmark-Werte, weil sie je nach Quelle auseinanderlaufen. Der Artificial Analysis Intelligence Index Ein zusammengesetzter Wert aus 9 Benchmarks sieht Grog 4.6. bei 61 minus gleich auf mit GPT-5.6 Solmax hinter Claude Opus 5 Max mit 3 und 60 und knapp vor Kimi K3. Das sind 5 Punkte mehr als Grog 4. Mai und 23 Punkte mehr als Grog 4.3.
Beim GDP-Wahl-Benchmark erreicht Grog 4. Juni ein Elo von 1.753 hinter nur Claude Opus 5 mit überlappenden Konfidenzintervallen mit Claude Fable 5 und QWEN 3.8 Max. Und bei Terminal-Aufgaben gibt es eine auffällige Diskrepanz zwischen den Anbietern.
Genau. Artificial Analysis misst im Terminal-Bench 88,4%, während die von X.ai selbst veröffentlichte Tabelle für eine neuere Version nur 26% nennt, deutlich unter GPT-5.6 soll mit 34,6%. Auch beim DeepSYE-Benchmark steht Grog klar hinter GPT-5.6 soll. Die Drittparteiwerte gelten laut X.ai übrigens als beste verfügbare Ergebnisse. Der Streit um die richtige Zahl wird sich also noch fortsetzen.
Beim DeepSeek-Modell V4 Pro geht es vor allem ums Preis-Leistungs-Verhältnis. Der OpenRouter-Eintrag beschreibt es als großes Mixture of Experts-Modell und als GA-Release von DeepSeek V4 Pro. Gelistet sind gut 43 Cent pro Million Input-Tokens und 87 Cent pro Million Output-Tokens mit einem Kontextfenster von rund 1 Million Tokens und einem maximalen Output von 384.000 Tokens.
In der Hacker News-Diskussion ordnet jemand das Modell als konkurrenzfähig mit Opus 4. August ein, aber schwächer als Sol oder Fable bei ungefähr 20-fach niedrigeren Kosten. Das deckt sich mit einem Test aus eigener Nutzung über OpenRouter. Für Code-Reviews pro Task sei Pro deutlich besser als das aktualisierte DeepSeek Flash, das anfangs mehr Fehler macht, nachprüfen muss und deutlich mehr Output produziert.
Allerdings gibt es da einen berechtigten Einwand. Der Preisvergleich läuft pro Token, aber die Kosten im Alltag entstehen pro Task und wenn ein Modell 5-mal so viel Output produziert, relativiert sich der günstige Tokenpreis. Dagegen hält ein anderer Nutzer aus eigener Erfahrung, dass DeepSeek pro Task trotzdem günstiger bleibe, weil es so stark von Caching profitiert.
Er trackt seine Tokenverbräuche auch bei Abo-Plänen und beziffert seine äquivalenten Kosten für die Nutzung von Sol bei etwa 4.000 bis 8.000 Dollar im Monat. Der tatsächlich gezahlte Durchschnittspreis bei OpenRouter liegt laut dessen eigenen Angaben ja ohnehin oft unter dem Listenpreis, wegen Caching und Rabatten. Ein anderer Nutzer ergänzt, dass man mit typischem Cache-Read-Anteil entsprechend weniger zahlt.
Zum Abschluss geht es um die KI-Brille Ray-Ban Meta Wayfarer in Deutschland. Die Digitalrechtsorganisation HateAid hat Strafanzeige gegen Meta und weitere Firmen gestellt, die Brille hier verkaufen. Geschäftsführerin Josephine Ballon wird mit den Worten zitiert, man müsse jederzeit damit rechnen, gefilmt und im Internet zur Schau gestellt zu werden.
Die Anzeige richtet sich gegen Metas Geschäftsleitung, Einheiten des Brillenherstellers EssilorLuxottica, einschließlich Ray-Ban, sowie die Händler Fielmann, Apollo Optik, Mr. Spex und Mediamarkt. Eingereicht wurde sie bei der Frankfurter Zentralstelle für die Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität, die den Eingang bestätigt hat und routinemäßig vorermitteln will.
Der Kern des Arguments, so ein Kommentar im Hacker News-Thread: Aufnahmegeräte müssen als solche erkennbar sein. Und genau das konkrete Modell sieht normalen Sonnenbrillen einfach zu ähnlich. Die Leuchtanzeige sei im Zweifel nicht deutlich genug und es gibt die Sorge, dass am Ende eine Pflicht zu hörbarem Klickgeräusch stünde, wie man es von Smartphone-Kameras kennt.
Mediamarkt Saturn sagt, man nehme die Sache sehr ernst und habe Lieferanten vertraglich zur Rechtskonformität verpflichtet. Mr. Spex erklärt, noch nicht offiziell benachrichtigt worden zu sein. Ein Juristleier erwartet einen leichten Sieg für HateAid, ist aber gespannt auf Metas Argumente. Die Frage ist also eigentlich, ob sich ein Gerät, das so unauffällig filmt, überhaupt legal verkaufen lässt. Und das wird jetzt vorerst auf dem Weg durch die Ermittlungen entschieden.
Die Hacker-News-Diskussion zu uBlock Origin und Facebook dreht sich im Kern um eine Frage. Wer kontrolliert künftig, welche Werbung in deinem Browser landet? Ein Nutzer hält das Browser-Werbegeschäft für eine Sache der Endphase. Sobald große Sprachmodelle schnell genug sind, Echtzeitbilder zu verarbeiten, könnte zum Beispiel Apple eine Rendering-Engine ausrollen, die schlicht alle Anzeigen maskiert. Er rechnet allerdings noch mit ein paar Jahren bis dahin.
Genau darauf freut sich ein anderer Kommentator richtig. Er nennt das den ersten und einzigen LLM-Anwendungsfall, auf den er sich wirklich freut. Aber es gibt auch Skepsis. Jemand hält die Idee für naiv und sieht es eher so, dass KI genutzt wird, um Anzeigen auf Websites so zu ergänzen oder zu ersetzen, dass sie sich gar nicht mehr entfernen lassen. Eigene KI im Browser werde dann übrigens verboten. Angeblich, um ein sicheres Browsererlebnis zu gewährleisten.
Interessant ist auch die Rolle von Apple in diesem Faden. Ein Nutzer zweifelt, dass Apple vorangehen würde, weil der Safari-Browser keinen eingebauten Werbeblocker hat und ein solcher Schritt vermutlich nicht mit dem lukrativen Deal vereinbar wäre, über den Google die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten bezahlt. Andere finden es wiederum erstaunlich, dass Apple dank einer dünnen Indirektionsschicht als sauber im Überwachungsökosystem gilt, obwohl Apple selbst zunehmend Werbung auf seinen eigenen Oberflächen verkauft.
Und die Frage der Rechtslage kommt auf. Ein Kommentator argumentiert, es sei eine nahezu universelle gesetzliche Anforderung, dass Menschen erkennen können, ob etwas Werbung ist. Wer das sabotiere, bekomme Ärger. Daraufhin fragt jemand, ob es überhaupt Durchsetzung gebe und verweist auf Bots, die auf Reddit beliebige Dinge bewerben. Traditionelle Medien zahlten solchen Regelungen nur Lippenbekenntnisse. Ein anderer Nutzer hat jedenfalls den Eindruck, dass Amerika hier sehr laxe Regeln habe.
Auf Hugging Face wurde ein neues großes Sprachmodell von Queen veröffentlicht, eines mit insgesamt 2,4 Billionen Parametern, von denen bei jeder Abfrage aber nur gut 95 Milliarden aktiviert werden. Die Modellkarte nennt es die fähigste Generation der offenen Queen-Familie und das erste Mal, dass ein Modell der Queen-Max-Klasse als Open Release erscheint. Es soll Zugewinne beim Programmieren, bei professioneller Arbeit, Forschung und langfristigen Agentenaufgaben bringen.
Die offizielle Variante, die auf diesem Modell basiert, bietet zusätzlich Bildeingaben, längeren Kontext und eingebaute Tools. Aber in der Diskussion dreht sich fast alles um Größe und Speicherbedarf. Ein Kommentator nennt es schlicht ein 5-Terabyte-Modell. Die verlustfreie Vollversion liegt bei knapp 5 Terabyte. Das passt nur auf Server-Hardware.
Spannend ist das quantisierte Modell. Ein Kommentator beziffert die 1-Bit-Quantisierung auf gut 400 Gigabyte bei diesen 95 Milliarden aktiven Parametern. Sein Punkt: Damit komme man auf das Leistungsniveau eines OPUS-4.5-MODELLS auf einer Maschine, die sich ein normaler Verbraucher kaufen kann, mit brauchbaren Tokens pro Sekunde. Allerdings warnt er auch vor den Einschränkungen der Open-Source-Version. Die Bilderkennung wurde entfernt und das Kontextfenster ist gedeckelt.
Und es gibt methodische Kritik. Ein anderer Nutzer hält es für irreführend, ein 1-Bit-quantisiertes Modell mit dem vollen Modell zu vergleichen. Man solle die Modellgröße an die eigene Hardware anpassen. Die Modellkarte ordnet das Modell eigenen Angaben zufolge zwischen zwei anderen Spitzenmodellen ein, aber daran scheiden sich in der Community die Geister, wie viel diese Vergleichswerte am Ende wirklich über die Praxis aussagen.
Im Mittelpunkt steht ein Faden über massenhafte Sicherheitsscans, die sich als KI-Bots ausgeben. Dahinter liegt der sogenannte Agentic Web Index, eine laufende Analyse des Bot- und Menschenverkehrs auf mehr als 5000 Websites, also KI-Scraping, Abrufe, Suchindexierung, die Beachtung von robots.txt und KI-bezogene Besuche. Die Zahlen sind aufschlussreich, inzwischen sind 35% des gesamten Traffics Bots und der Anteil der KI-bezogenen Bot-Aktivität ist im Vergleich zu den vorherigen 90 Tagen deutlich auf 28% gestiegen.
Interessant ist, wie die Bots verteilt sind. Suchmaschinencrawler machen den größten Teil aus, gefolgt von SEO-Crawlern und KI-Suchcrawlern. Datensammler, die Inhalte für KI-Trainingsdaten herunterladen, liegen bei rund 11%. Die bekanntesten Besucher sind Bingbot und Googlebot, aber auch ChatGPT-User und Claudebot tauchen regelmäßig auf.
Die gute Nachricht, der Index meldet, dass 98,5% der Bots, die robots.txt-regeln befolgen. Und der KI-Chat-Anteil am menschlichen Seitenbesuch ist verschwindend gering, minus er liegt bei einem Zehntel Prozent und ist zuletzt sogar gesunken. In der Diskussion weist ein Nutzer aber darauf hin, dass viele der gelisteten User-Agenten nicht unbedingt das offenlegen, was sie tatsächlich tun.
Genau da liegt das eigentliche Thema des Fadens, dass jemand massenhaft Sicherheitslücken-Scans fährt und dabei vorgibt, ein KI-Bot wie Claudebot zu sein. Solche Scans machen zwar nur gut 1% des Botverkehrs aus, aber wenn sich Angreifer hinter bekannten KI-Agenten verstecken, wird es für Website-Betreiber immer schwerer zu erkennen, wer wirklich auf ihre Server zugreift und was er vorhat. Ob harmloses Indexieren oder gezielte Suche nach Schwachstellen.
Zum Schluss eine Reihe persönlicher Erinnerungen. Dr. Tim King, einer der Entwickler des Betriebssystems Amigados, ist Ende Juli gestorben, wie seine Familie auf Anfrage bestätigt hat. King studierte Informatik in Cambridge und promovierte dort 1979. Noch als Student entwickelte er ein präemptives Multitasking-System namens Tripus, und genau das wurde später für den Amiga weiterentwickelt und als Amigados ins Betriebssystem integriert.
In dem Faden dominiert echte Dankbarkeit. Ein Kommentator sagt, Amigados sei sein Einstieg in die Kommandozeile gewesen, später folgte die Kommandozeile von Linux. Ein anderer erinnert sich, dass Amigados das erste System mit einer echten Kommandozeile gewesen sei, an dem er C gelernt habe. Für eine formale Sprache wie C gab es damals nicht viel Auswahl auf dem Amiga.
Diese Erinnerungen zeigen auch, wie teuer Entwicklung damals war. Ein Nutzer erinnert sich, dass er Mitte der 80er Jahre rund $300 für den Lattice C-Compiler samt Handbüchern bezahlt hat. Ein stolzer Preis für die Zeit. Andere betonen, dass man dank dieses Systems wirklich echte C-Programme entwickeln konnte.
Neben der Technik bleibt auch der Mensch in Erinnerung. Ein Nutzer hat Tim King selbst mehrfach getroffen und erzählt, dass sein damaliger Arbeitgeber und Kings spätere Firma bei einigen Projekten kooperiert haben. Nach dem Amiga gründete King ein Unternehmen für Betriebssysteme und parallele Verarbeitung und später einen Internetanbieter. Für viele in der Amiga-Szene bleibt er jedenfalls der Typ, der sie als junge Menschen an die Kommandozeile und ans Programmieren herangeführt hat. Und genau daran erinnern sich die Kommentare heute.
Fangen wir mit Tim Gowers an. Der Fields-Medaillenträger hat nur wenige Tage nach der OpenAI-Ankündigung einen Blogpost geschrieben, in dem er sich fragt, welche Art von Mathematik große Sprachmodelle eigentlich gut können. Er legt dazu 10 berühmte offene Probleme aus Mathematik und theoretischer Informatik vor, die angeblich gelöst wurden.
Und was macht die Liste so besonders? Unter den Fällen sind die allererste Konstruktion einer sogenannten Nicht-Sophischen-Gruppe und ein Beweis, dass eine bestimmte Ramsey-Zahl superexponentiell mit der Anzahl der Dreien wächst.
Gowers nennt die Ergebnisse ausdrücklich außerordentlich beeindruckend, aber er sieht keinen Beleg dafür, dass die Modelle in allen mathematischen Aspekten besser sind als alle Menschen. Das Auffälligste für ihn: fast alle der berühmtesten gelösten Probleme liefen über Gegenbeispiele statt über echte Beweise.
Auch bei der Jacobi-Vermutung und der Unit-Distance-Vermutung. Und genau das sei die offene Frage. Wann zählt eine Lösung überhaupt als Gegenbeispiel und warum sollten Sprachmodelle dafür besonders gut geeignet sein?
Seine Schlussnote ist schön. Ein gutes Zeichen für menschliches Niveau wäre, wenn die Modelle Sätze mit Methoden bewiesen, die neu und überraschend wirken, im Nachhinein aber schön und natürlich erscheinen und schwer zufällig zu finden sind. Man werde solche Beweise erkennen, auch wenn sich schwer präzise sagen lasse, was zählt.
In den Kommentaren wird der Beitrag als bedacht gelobt. Und ein Nutzer berichtet von eigenen Tests Mitte August mit GPT-5.6 im Extraheim-Modus und Opus 4.8. für eine agentische Jobsuche in Europa. Mit klaren Prompts haben beide trotzdem Freelance-Aufträge missverstanden. Festanstellungen statt freier Rollen geliefert und das Land der Agentur statt des Ziellands berücksichtigt, etwa IT-Jobs in Irland bei einer Agentur in London.
Er sieht darin keine Intelligenz, ein nüchterner Gegenpol zu den spektakulären mathematischen Behauptungen, die Gowers so präzise einsortiert. Weiter mit dem Kennzeichenscanning. Andrew Wheeler argumentiert in seinem Blogpost, dass historische Suchabfragen in gespeicherten Kennzeichendaten nur mit einem Durchsuchungsbefehl erlaubt sein sollten. Er arbeitet regelmäßig mit Polizeibehörden zusammen und war Sachverständiger der Institute for Justice im Verfahren Schmidt gegen die Stadt Norfolk.
Der Richter hat dagegen die Kläger entschieden, ALPR-Überwachung könne irgendwann zu aufdringlich werden. Aber in Norfolk sei die Antwort heute noch nein. Wheeler sieht die Frage deshalb nicht als ob, sondern als wann und verweist auf wegweisende Fälle wie Carpenter gegen die USA, die Chatrier-Entscheidung zu Geofence-Warrants und einen Fall aus Baltimore.
Er unterscheidet 2 Fälle, einen aktiven Hinweis, etwa dass ein Auto gestohlen gemeldet ist, und eine historische Suche, wo war dieses Kennzeichen in den letzten 30 Tagen. Genau dafür, meint er, sollte ein Warrant nötig sein. Und das würde Ermittlungen nicht ernsthaft behindern.
Sein kritischer Befund: die Kameras kosten unter $3.000. Die Belege für Kriminalitätsreduktion seien ausgesprochen dünn. Die Standards gegen Datenmissbrauch lächerlich. Und dass bisher gar keine Daten gespeichert würden, nennt er ausdrücklich sehr schlecht.
In der Diskussion ergänzt ein Kommentator, die Geräte seien im Grunde normale internetfähige Kameras, die per Firmware jederzeit umprogrammiert werden könnten. Niemand habe erwartet, dass Türklingel-Kameras Teil eines Massenüberwachungsnetzwerks würden. Daraufhin fragt jemand, ob man dann auch Computer nur noch mit Hintergrundcheck verkaufen dürfe. Ein Vergleich, den ein anderer Teilnehmer als Unsinn abtut, weil entscheidend am Ende die Internetverbindung selbst sei. Kommen wir zum Auslöser dieser Diskussion. Florian Herring schreibt Mitte August, dass KI gerade die Mittelschicht des Software-Engineerings entfernt, mit der Kernthese, dass KI-Projekte mit schwacher Engineering-Kultur viel schneller scheitern lässt.
Früher habe man besprochen, wie man etwas baut. Heute promptet man einen Agenten stundenlang und eröffnet einen Pull-Request. An einem normalen Montag liegen 7 davon an, der erste umfasst mehr als 20.000 hinzugefügte und annähernd 4.000 entfernte Zeilen mit KI-generierter Beschreibung. Mehr Änderungen als früher in mehreren Wochen.
Fürs ungeübte Auge wirkt das Ergebnis funktional, bis niemand mehr versteht, wie das System zusammenhängt. Der Autor sagt, die KI habe das Tempolimit entfernt und macht alle mitverantwortlich. Der Engineer hätte den Agenten stoppen müssen. Der Reviewer eine 25.000-ZEILEN-PR ablehnen. Wer etwa Kafka einführt, muss es begründen können. Wer eine Funktion baut, muss die Datenherkunft erklären.
Technische Schulden seien nicht immer schlecht, aber das Rückgängigmachen sei hart. Eine KI braucht 10 Minuten für neue Datenbanktabellen. Das Entfernen erfordert einen Migrationsplan und Absicherung.
Ein Kommentator bestätigt das Muster, sieht darin aber das Gegenteil von Fail Fast. Wer früher an den ersten Hürden aufgegeben hätte, gelangt jetzt tief hinein und hofft vergeblich, sich per Prompt aus dem Spaghetti-Chao zu befreien. Herring entgegnet, die Bewegung sei so schnell, dass niemand den Schaden stoppen könne, bevor er sich potenziert.
Dem widerspricht ein anderer Nutzer deutlich und bezweifelt das ganze Szenario. Auch er ist seit über einem Jahr mit einem Agenten unterwegs und sieht das anders, womit die Debatte über Ursache und Schuld bis zum Schluss offen bleibt.
Und dann die Sache mit den kontroversen Creatorinnen. Eine Recherche von ABC News Verify berichtet, dass Metas Programm zur Inhaltemonetarisierung umstrittener australischer Ersteller finanziert, ausdrücklich auch solche, deren Inhalte teils direkt gegen Metas eigene Monetarisierungsrichtlinien verstoßen.
Namentlich wird Hugo Lennon genannt, ein White Nationalist mit Neonazi-Verbindungen, der beim Melbourne-Besuch von Narendra Modi rassistische Beschimpfungen rief und von der viktorianischen Polizei formell des Platzes verwiesen wurde, mit Einnahmen aus dem Programm seit September letzten Jahres.
Dazu die Gründerin einer Anti-Impf- und Anti-Lockdown-Gruppe, die sich seit September letzten Jahres angemeldet hat und offenbar schon seit 2017 Werbeeinnahmen über Facebook bezog, und eine Anti-Einwanderungsgruppe, die sich im Dezember registrierte. Außerdem verdient eine Website über das Programm Geld mit einer Unterbrechung von Mitte Januar bis Mitte Februar aus unbekannten Gründen.
Meta wollte die Seiten nicht direkt kommentieren, verwies aber auf klare Richtlinien und sagte, es sei nicht Metas Rolle, Anstößigkeit zu polizieren. Die Genannten antworteten nicht auf Anfragen. Das Programm ist einladungsbasiert. Im letzten Jahr hat Facebook fast 3 Milliarden Dollar an geschätzt über 16 Millionen monetarisierte Konten verteilt. Die Daten stammen aus dem Archiv eines Non-Profit.
In der Hacker-News-Diskussion geht es zunächst um den Titel, einer nennt ihn Clickbait, weil die Bezahlung nicht direkt zur Plattform komme. Ein Punkt, über den die Debatte weitergeht. Das war viel Stoff heute. Von Grog 4. Juni bis zur Frage, ob KI den Mittelbau der Softwareentwicklung ausdünnt. Kurios fand ich ja, dass sich 2 Beiträge am selben Tag mit denselben SQL-Themen überschnitten haben.
Und dazwischen eben die großen Linien. Hate Aid stellt Strafanzeige. Facebook-Content-Moderationsdebatten und der Tod von Dr. Tim King, dem Kopf hinter AmigaOS. Eine traurige Nachricht für alle, die mit dem Amiga groß geworden sind.
Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder.